Deutschlandfunk Kultur. Breitband. Digitales Leben.
Google ist ein Monopolist. Das hat ein US-Gericht so bestätigt im Sommer. Aber soll der Tech-Konzern auch zerschlagen werden? Um diese Frage geht es in einem weiteren Prozess in den USA und auch in unserer neuen Folge Breitband. Herzlich willkommen dazu. Ich bin Jenny Gensmer und wie jede Woche schauen wir uns wichtige aktuelle Tech-Themen näher an und recherchieren Hintergrundgeschichten. Dafür habe ich heute Jochen Dreyer und Hagen Terschüren bei mir im Studio. Hallo ihr beiden.
Hi.
Hallo.
Also das Monopolverfahren gegen Google ist eines unserer Themen diese Woche. Jochen, du hast dich damit beschäftigt, ob Männer und Frauen auf unterschiedliche Art und Weise Chatbots nutzen. Warum?
Ja, weil Studien darauf hinweisen, dass es tatsächlich Unterschiede gibt. Allerdings sind das, wie ich finde, problematische Unterschiede, denn momentan scheint die Gleichstellung eher gefährdet als gefördert.
Okay, das macht erstmal Sorgen. Vielleicht auch das nächste Thema, Hagen, problematische Unterschiede. Sind die auch bei dir ein Thema oder müsste man eher davon sprechen, dass hier ein kleiner Fehler passiert ist, der aber einen großen Unterschied gemacht hat?
Ja, es ging darum, dass bei der Wahlsoftware in Sachsen rausgekommen ist, dass die AfD eine Sperrminorität hat und dann später doch nicht wegen einem Softwarefehler und dass da auch ganz schlecht drüber kommuniziert wurde.
Sprechen wir gleich drüber, dröseln wir auch gleich auf. Nach den Wahlen in Sachsen und Thüringen ist die neue politische Realität im Land ein großes Thema. Aber nicht nur die Wahlergebnisse selbst beschäftigen gerade viele, auch über die Wahlsoftware müssen wir sprechen. Was ist passiert beim ersten vorläufigen Endergebnis, das Sachsens Landeswahlleiter Martin Richter am Wahlabend veröffentlicht hat? Da hätte die AfD noch 41 Sitze im Sächsischen Landtag erhalten und damit genug für eine Sperrminorität. Das heißt, die Partei wäre groß genug gewesen, um im Landtag wichtige Abstimmungen zu blockieren. Das wurde später aber revidiert. Die AfD, die kam nur auf 40 Sitze. Die Sperrminorität war damit verfehlt. Und Grund für die Verwirrung war eine Fehlkalkulation. Es gab nämlich einen Fehler in der Wahlsoftware. Hagen, du bist für uns auf die Suche nach diesem Fehler gegangen. Hast du rausbekommen, was für ein Fehler das genau war und wie es eigentlich dazu kam?
Also ich glaube, es ist ganz wichtig zu verstehen am Anfang, dass dieser Fehler nicht heißt, dass Stimmen falsch gezählt wurden. Die wurden alle korrekt gezählt, alle Stimmen sind aufgetaucht, keine ist verloren gegangen. Der Fehler ist entstanden bei der Überführung in diese Sitzverteilung, weil die Berechnung ist ein bisschen komplex, weil es gibt natürlich ganz viele krumme Werte und die müssen so gerundet werden, dass es auf diese Sitzzahl, die existiert, aufgeteilt werden kann. Und bei dieser Landtagswahl war neu, dass das Sainte-Laguë-Berechnungsverfahren für die Sitze verwendet wird. Das ist sogar besser für kleinere Parteien. Und das ist offensichtlich nicht korrekt in diese Software implementiert worden. Und auch ein bisschen problematisch ist, dass der Landeswahlleiter Martin Richter, der hat auf unsere Anfrage seit Montag nicht reagiert, obwohl wir nachgefragt haben. Ich meine, heute ist Freitag, als wenn wir aufzeichnen. Und auch das Innenministerium will sich nicht dazu äußern, weil die Landeswahlleitung unabhängig von dem Innenministerium agiert. Und wir wissen also nicht genau, wo in der Software der Fehler war. Offiziell wissen wir nicht mal, welche Software überhaupt verwendet wird dafür. Und es gibt einfach keinen transparenten Umgang mit dieser Situation.
Ja, und gleichzeitig haben jetzt gerade AfD-Anhänger nach der Korrektur von einem Wahlbetrug gesprochen und auch wirklich das so lautstark in den Diskurs eingebracht, Manipulation. Besteht denn die Gefahr, dass hier tatsächlich manipuliert wurde?
Nein, also das kann man wirklich ganz klar sagen, auch eben weil diese Stimmen öffentlich einsehbar sind und jeder von uns kann nachrechnen. Also das ist alles, das ist transparent machbar.
Die Daten sind da.
Genau, die Daten sind da und das Ergebnis ist, die AfD kommt nicht auf die Sperrminorität. Ich habe mit Lena Ulbricht gesprochen, die ist Professorin für politische Theorie an der TU München und Mitarbeiterin am Weizenbaum-Institut und sie sagt:
Wir wissen aber, dass es zunehmend vorkommt, dass nach Wahlen, entweder durch Wahlgewinner, insbesondere aber auch durch diejenigen, die sich als Verliererinnen und Verlierer sehen, öffentlich gemacht wird, dass sie dem Wahlprozess misstrauen. Und vor diesem Hintergrund ist es sehr wichtig, dass jene, die diese demokratischen Prozesse sicherstellen, zu diesen ganzen Vorwürfen schnell Auskunft erteilen und sich schnell dazu äußern und zeigen, dass sie prüfen, an welcher Stelle sie prüfen und bis wann sie Antworten auf die Fragen geben werden.
Also es ist halt wirklich sehr wichtig, gerade in der aktuellen politischen Situation, transparent mit Fehlern umzugehen, damit gar nicht erst so ein Nährboden für Verschwörungen überhaupt gesät wird.
Mhm, ja, aber das klang jetzt alles so überhaupt nicht nach Transparenz, was du bisher erzählt hast, oder?
Ja, das muss man leider genauso sagen, weil während wir genau wissen, welches Wahllokal wie abgestimmt hat, selber nachrechnen können, aber uns wird nicht gesagt, welche Software benutzt wurde, um das zusammenzuführen. Und darum fordert unter anderem auch der Chaos Computer Club, dass es ein Umdenken geben muss. Und der sagt, die Hersteller von Wahlsoftware, die müssen den Quellcode veröffentlichen, damit wir eben transparent überprüfen können, ob alles richtig berechnet wird. Für Lena Ulbricht ist diese Forderung vom CCC sogar vom Bundesverfassungsgericht gedeckt.
Im Prinzip ist diese Forderung eine, die im Einklang steht mit dem Bundesverfassungsgerichtsentscheid von 2009, der gefordert hat, dass dort, wo Maschinen, insbesondere Computer, eingesetzt werden zur Unterstützung von Wahlen, also beispielsweise zur Erfassung einer Wahlentscheidung oder auch zur Auszählung der Stimmen und zur Übermittlung der Stimmen, diese Verfahren nachvollziehbar sein müssen für die Normalbürgerinnen und die Normalbürger. Das heißt, die Forderung des Chaos Computer Clubs ist im Prinzip sehr, sehr naheliegend. Es ist eher erklärungsbedürftig, warum eine solche Software unter Verschluss ist.
Ja, okay. Also sie sagt, es ist erklärungsbedürftig. Ich hätte jetzt auch gerne eine Erklärung. Warum ist denn diese Software unter Verschluss?
Ja, das ist eine gute Frage. Wie gesagt, mir wurde nicht geantwortet, aber ich konnte mit Thorsten Schröder sprechen. Der ist der Pressesprecher vom Chaos Computer Club. Und der hat im Gegensatz zu mir eine Antwort vom Landeswahlleiter bekommen.
Im Büro hieß es auch nur, sie können mir keine Informationen geben, auch nicht, wer die Software überhaupt entwickelt hat, aus Gründen der Sicherheit. Damit war das erstmal vom Tisch für die. Das ist halt so das Totschlagargument, was wir sehr lächerlich finden. Denn die Sicherheit wird ganz sicher nicht dadurch beeinträchtigt, dass jemand offen mit Fehlern umgeht und eine gewisse Fehlerkultur etabliert, die Vertrauen schafft.
Und dieses Sicherheitsargument ist nicht neu. Das hatten wir auch regelmäßig bei Breitband, wenn es um geschlossenen Quellcode geht. Die Idee ist, wenn niemand diese Software sieht und nicht mal weiß, welche eingesetzt wird, dann kann man die natürlich auch nicht angreifen.
Ich frage mich, ob das nicht trotzdem vielleicht auch ein gutes Argument ist, die Sicherheit. Ja, also mit Sicherheit wird viel argumentiert. Ich vermute aber aus so einem gewissen Wissen heraus, dass die Antwort von dir eher ein Nein sein könnte.
Genau. Ich meine, erstmal klingt das ja intuitiv ganz logisch. Wenn ich es nicht kenne, kann ich auch nicht eingreifen. Aber Thorsten Schröder sagt,
grundsätzlich sollte ein IT-System, ein Algorithmus, eine Verschlüsselung niemals auf dem Prinzip der Geheimhaltung basieren. Das ist wissenschaftlich erwiesener Unsinn, dass das in irgendeinen Mehrwert bringt.
Und diese Studien, da gibt es wirklich reichlich von und die Ergebnisse sind fast immer, Open-Source-Software ist genauso sicher oder sicherer als die, wo man den Quellcode nicht kennt. Schröder hatte auch irgendwie ein schönes Beispiel. Nehmen wir an, es geht um Wahlen, da kommt natürlich auch das Thema Russland immer auf und Spione aus Russland, die könnten halt schon mit einer großen Wahrscheinlichkeit an die Software kommen. Die könnten die aus einem Wahllokal klauen, weil als Angreifer braucht man nicht mal den genauen Quellcode. Da reicht es schon, wenn ich an die Software selber komme und die ist ja draußen, da könnte man ja rankommen.
Ach so, es geht jetzt nicht darum, weil das jetzt so ein Sport unter HackerInnen ist, Sicherheitslücken zu finden in irgendeinem Code. Es geht darum, ihn überhaupt erstmal zu finden.
Genau, und da kann es natürlich sogar reichen, eine Kopie aus diesem Wahllokal zu klauen. Und dann hätte man riesigen Wissensvorsprung gegenüber SicherheitsforscherInnen. Aber wenn dieser Quellcode öffentlich verfügbar ist, dann ist dieser Wissensvorsprung, den ein potenzieller Dieb hätte, einfach weg und alle sind auf dem gleichen Wissensstand und können gegen Sicherheitslücken arbeiten, die aufdecken. Mit diesen Aussagen oder Thesen hätte ich eigentlich auch gerne den Hersteller der Software PC-Fall konfrontiert. Das ist die Software, die wahrscheinlich in Sachsen eingesetzt wird, das liegen zumindest Ausschreibungen nahe. Auch weil das Produkt in der Vergangenheit schon damit aufgefallen ist, dass Ergebnisse zum Beispiel auf Kommunalebene nicht ganz richtig berechnet wurden. Leider habe ich auch da keine Antwort bekommen.
Ja, das ist wirklich schade. Aber kommen wir nochmal zurück nach Sachsen, beziehungsweise auf diese Frage, was das jetzt konkret heißt für diese Wahlen und vor allen Dingen auch für die nächste Wahl. Ich meine, noch eine Woche und dann haben wir die nächsten Landtagswahlen in Brandenburg, die ja auch sensibel sind. Ja.
Also, man kann nochmal sagen, alle Stimmen werden in den Wahlbezirken händisch gezählt. Das ist alles überprüfbar. Und das amtliche Endergebnis wird auch durch die Software wie PC-Wahl nicht beeinflusst werden. Und das amtliche Endergebnis ist vertrauenswürdig. Man kann ja auch sehen, der Fehler wurde schon an dem Wahlabend entdeckt. Am nächsten Tag wurde er behoben. Das zeigt, diese Kontrollinstanzen, die wir aktuell haben, gerade funktionieren sie zumindest. Trotzdem ist es wichtig für den politischen Diskurs, den wir haben, dass die eingesetzte Software in Zukunft unabhängig überprüft werden kann. Weil nur größtmögliche Transparenz wird helfen, um die Demokratie gegen Angriffe zu verteidigen, die vielleicht auch nicht immer auf so einer ganz ehrlichen Ebene geführt werden, um dann Verschwörungen irgendwie zu sehen, was alles Misstrauen in die Demokratie bringt. Und gleichzeitig ist es aber auch sehr wichtig zu sagen, wir haben hier nicht nur ein Problem mit Digitalisierung und Software. Das sind nicht die größten Angriffspunkte, was die Destabilisierung der Demokratie angeht. Das hat auch Lena Ulbricht nochmal gesagt.
Ich finde es ganz wichtig, dass man eben nicht nur darauf guckt, was jetzt Software kann und wie anfällig die ist oder nicht, sondern in welchen Kontext sie eingebettet ist. Und tatsächlich finde ich fast wichtiger, ob dann im Wahllokal, im Prozess der Auszählung eben beispielsweise Akteure beteiligt sind, also Personen, die einander misstrauen und die einander kontrollieren. Darauf versuchen viele Kommunen zu achten. Und hier natürlich eine Diversität auch herzustellen, ne, dass nicht nur eine Partei im Prinzip die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer stellt.
Da muss man also ganz klar sagen, Software, das ist eine Baustelle, an der müssen wir arbeiten, aber es ist halt nur eine von vielen Baustellen, was aktuell den Stand unserer Demokratie angeht.
Ja, und trotzdem wird ja immer wieder diese Frage in den Raum geworfen, ob es dann überhaupt eine gute Idee ist, Wahlprozesse zu digitalisieren. Wie seht ihr beide das? Sollte man Wahlsoftware generell nutzen oder davon lieber die Finger lassen?
Also ich habe grundsätzlich überhaupt kein Problem beim Einsatz von Technik, wenn es Dinge vielleicht beschleunigt, im besten Fall sogar Prozesse demokratisiert. Für mich würde Transparenz und Open Source aber sogar mehr Vertrauen aufbauen als diese etwas, also wirklich Entschuldigung, alberne Geheimhaltung. Ja, also es braucht natürlich Kontrollinstanzen und echte Augen, die draufschauen und die gehören den Bürgerinnen und Bürgern dieses Landes und jeder von uns kann bei der Wahl ja auch helfen und mitzählen. Und genauso sollte es uns möglich sein, auch die eingesetzten Programme zu kontrollieren, ja, sodass wir da auch wirklich draufschauen können. Und da, glaube ich, wäre Transparenz einfach immer die beste Lösung.
Ja, du hast zu dem Thema recherchiert.
Ja, ich glaube, ich habe da sogar eine etwas konservativere Sicht und ich verstehe immer nicht ganz, warum das unbedingt ein Punkt sein muss, wo wir effizienter arbeiten müssen oder Kosten sparen müssen. Ich denke, die Demokratie ist so ein hohes Gut, dass wir einfach sagen können, nee, wir zählen einfach weiter händisch. Alles ist händisch nachrechenbar. Das kostet vielleicht mehr, dauert vielleicht ein bisschen länger. Aber alle können das nachvollziehen. Das ist immer die Sorge, die ich bei Technik habe, dass man Leute verliert, die nicht mehr verstehen, wie das funktioniert. Aber man kann jeder Person erklären, nee, hier hatte jemand einen Zettel in der Hand und hat den gezählt. Und das geht mit Technologie vielleicht auch oder wir vertrauen natürlich in unserem Alltag ganz viel auf Technologie. Ich weiß aber nicht, ob wir das bei Wahlen brauchen, ehrlich gesagt.
Ja, ich glaube, ich bin da sehr bei euch beiden und ich weiß nicht, ob ihr es genauso fühlt oder ob es mir so vorkommt oder ob es tatsächlich Realität ist. Aber dieses Anzweifeln von Wahlergebnissen, das gehört ja fast schon zum neuen Ton, habe ich das Gefühl, international und jetzt offenbar auch in Deutschland. Und natürlich muss man auch angesichts dieser Entwicklung wirklich darauf reagieren und dann gerade, wenn man neue Technologie einsetzt, auf Transparenz und Nachvollziehbarkeit hinwirken. Sehe ich ähnlich. Hagen, vielen Dank dir für deine Recherche und fürs Nachhaken. Vielleicht kommt ja doch noch eine Antwort in den nächsten Wochen vom Wahlleiter in Sachsen. Die EU-Kommission hatte gegen Google geklagt und in letzter Instanz vor dem Europäischen Gerichtshof gewonnen. Der Technologiekonzern muss 2,4 Milliarden Euro zahlen, weil er seine Marktmacht als Monopolist missbraucht hat. Das war eine News dieser Woche. 2,4 Milliarden, eigentlich viel Geld für Google, aber wahrscheinlich eher Portokasse. Viel gefährlicher könnte dem Tech-Giganten der Prozess werden, der in den USA ebenfalls diese Woche begonnen hat. Auch dort ist er nicht der erste dieser Prozess. Es gab bereits ein Monopolverfahren, in dem es um die Google-Suche ging. Dieses Mal geht es um Googles Werbegeschäft. Und der Grund, weshalb uns dieser Prozess ein bisschen mehr interessiert, ist, dass die US-Regierung nicht nur ein Bußgeld, sondern eine Entflechtung des Unternehmens anstrebt. Und bevor wir uns das genauer erklären lassen, würde ich gerne mal eine Frage hier in diese Runde geben. Jochen, Hagen, der Werbemarkt, um den es hier geht, der besteht ja aus mehreren Teilbereichen. Ich referiere die mal kurz. Also den Plattformen, auf denen die Werbung verwaltet wird. Den Plattformen, wo die Werbung verhandelt und versteigert wird und den Websites, wo die Werbung angezeigt wird. Was denkt ihr, auf welchem dieser Werbemarktplätze ist Google ein Monopolist? Da, wo die Werbung verwaltet, verhandelt oder angezeigt wird?
Ich vermute, muss ich also, wenn ich könnte, Was bei 1, 2 oder 3 mal schwierig war, würde ich mit allen Beinen auf dem gleichen Feld stehen wollen.
Ja, alles drei Monopol, würdest du sagen?
Ja, ich glaube, ich bin mir nicht sicher, aber ich würde es vermuten.
Na, Hagen. Ich glaube, da wo angezeigt wird, gibt es tatsächlich noch andere Anbieter wie Taboola, aber dann hört es auch auf. Also 1 und 2 mindestens, da würde ich mich schon breit drüber legen, egal ob das erlaubt ist oder nicht.
Ja, interessante Antworten. Ich hätte auch alle drei gedacht, aber Fakt ist, Monopolist ist Google auf Platz 1 und 3. Bei 2, da wo quasi noch auktioniert wird, da hat Google nur eine dominante Position. So. Und das weiß ich nur, weil ich die Infos vorher zugespielt bekommen habe. Und die kommen von Ulrich Müller. Er ist Mitgründer von Lobby Control, mittlerweile Vorstand von Rebalance Now, einer NGO, die sich gegen Monopolmacht engagiert. Und mit ihm wollen wir die Pläne der US-Regierung einmal einordnen. Hallo, Herr Müller, vor die Eingänge der Netzpolitik. Konferenz, wo wir Sie gerade hören, richtig?
Ja, genau. Guten Tag. Schön, dass wir sprechen.
Finden wir auch. Es geht in dem US-Verfahren ja um Googles Vormachtstellung im Werbemarkt. Den haben wir eben versucht, so ein kleines bisschen aufzudröseln. Können Sie uns als erstes einmal erklären, was die negativen Auswirkungen dieser Monopolstellung überhaupt ist?
Also die große Auswirkung ist eigentlich, dass Google sich einen zu hohen Anteil als Gebühren von diesem Werbemarkt selbst einverleibt. Das heißt, dass Werbung teurer ist, als sie sein müsste. Und das schädigt uns als Verbraucherin natürlich. Aber ich glaube, die gravierendere Seite ist eigentlich, dass die Medien, die Online-Anzeigen sozusagen anbieten und daraus Erlöse erzielen, einen geringeren Anteil bekommen. Und die Digitalisierung ist ja sowieso schon eine große Umstellung für Medien, aber die Monopolmacht von Google verschärft die Situation, verschärft sozusagen den Kostendruck und führt begünstigt sozusagen Stellenabbau im Journalismus, eine Orientierung auf einen stärkeren, klickorientierten Journalismus. Und das ist letztendlich schlecht für uns alle, weil wir eigentlich eine gut funktionierende Öffentlichkeit gerade in den heutigen kontroversen Zeiten brauchen.
Also schlecht für den Journalismus, aber eben auch für Verbraucherinnen und Verbraucher. Dann könnte ja ein mögliches Ergebnis dieses Prozesses in den USA sein, dass der Konzern tatsächlich entflechtet wird. Welche Teile des Konzerns würden sich denn für so eine Entflechtung oder Abspaltung überhaupt eignen?
Also das US-Justizministerium strebt mit der Klage an, eigentlich, dass mindestens die Plattform, über die die Medien ihre Online-Werbeflächen vermarkten und, das ist sozusagen eine Seite, und in der Mitte der Ad-Exchange von Google abgespalten werden.
Also das war jetzt quasi Säule 2 und 3, die wir gerade besprochen haben.
Genau, wenn ich die Nummerierung richtig im Kopf habe. Aber auf jeden Fall sozusagen in der Mitte der Ad-Exchange. Und das andere heißt Double Click for Publishers. Das ist sozusagen die, wo Google eine Monopolstellung hat und fast alle Medien im großen Rahmen das nutzen, um ihre Anzeigenflächen mitzuvermarkten.
Mhm. Wieso verbessert denn diese Abspaltung eigentlich die Situation, wenn sie denn so weit kommt? Weil man könnte ja eventuell mutmaßen, dass so eine neue Firma, die das Geschäft hat, übernimmt oder betreibt, am Ende sehr eng mit Google zusammenarbeitet und man dann relativ wenig gewonnen hat.
Also man muss natürlich sicherstellen, dass das eine unabhängige Firma abgegeben wird, die eher sozusagen sich als Wettbewerber von Google versteht. Und der Vorteil wäre, Google hat in den letzten Jahren sehr viel problematische Geschäftsstrategien, manipulative Geschäftsstrategien verwendet, um zu verhindern, dass Verlage und Medien sozusagen andere Ad-Exchanges mitnutzen können oder sozusagen, dass es einen breiteren Wettbewerb um diese Anzeigenflächen gibt und damit sozusagen den Preis, die eigenen Kommissionsgebühren hochgehalten. Ja? Und letztendlich, wenn es diese Taktiken nicht mehr nutzen kann, weil es nicht mehr die ganze Kette der Online-Werbung dominiert, dann gibt es mehr Raum für andere Anbieter, die mit niedrigeren Gebühren eigentlich das Gleiche leisten, was Google heute macht.
Mhm. Glauben Sie denn, dass das passiert, dass tatsächlich eine unabhängige Firma dieses Geschäft übernehmen wird oder es tatsächlich zu einer Abspaltung kommt?
Es ist zumindest möglich, das hängt von zwei Sachen ab. Einerseits von dem Verfahren in den USA und da kann man dem Gericht jetzt nicht vorgreifen, aber ich glaube, dass die Beleglage für den Missbrauch von Google eigentlich relativ stark ist. Und dann gibt es ja auch noch ein europäisches Verfahren. Also es könnte auch sein, dass die EU-Kommission zu dem Schluss kommt, dass Google das abschalten kann. Und dann hätten wir möglicherweise, also es gibt sozusagen zwei Verfahren, in denen das passieren könnte.
Jetzt haben Sie die Europäische Union schon angesprochen und ich habe Ihren Gastartikel bei netzpolitik.org gelesen und da habe ich so ein bisschen rausgehört, dass dieses US-Monopolverfahren sehr viel wirkungsvoller zu sein scheint als die vielen verschiedenen Regulierungsansätze und Strategien und Verfahren, die es in der Europäischen Union geht. Dabei hat die EU-Regulierung ja eigentlich einen ganz guten Ruf. Wer bringt sich denn Ihrer Meinung nach besser ein bei der Monopolkontrolle? Der US-Ansatz oder die EU-Regulierung?
Ja, das ist so ein bisschen gerade in den letzten Monaten die Debatte gewesen. Ich finde eigentlich, also die EU hat früher angefangen. Ich glaube, dass auch Regulierungen wie der Digital Markets Act sehr wichtig sind und auch einen Beitrag leisten können. Ich glaube nur, dass wir tatsächlich gerade bei Google diese Entflechtungen brauchen. Und da ist das Rennen, würde ich sagen, sozusagen noch offen. Die USA haben lange sehr wenig gegen die Monopolmacht der Tech-Konzerne unternommen, sind jetzt unter Biden, haben sie den Kurs gewechselt, hat sich die Stimmung gedreht. Und jetzt könnte es sein, dass sie tatsächlich dann vielleicht auch die weitreichenderen Maßnahmen ergreifen, weil es dort einfach eine historische Erfahrung gibt, zu sagen, solche Entflechtungen sind möglich und da trauen wir uns auch ran.
Also die USA sind jetzt ein bisschen später gekommen, aber sie haben eigentlich mit dem Entflechtungsansatz das schärfere Schwert als jetzt die Regulierung.
Ich glaube, dass das so ist, ja, und wobei die EU dieses Schwert auch hat und sich nur lange auch nicht getraut hat, das zu verwenden. Ich will das gar nicht so sehr die eine Seite gegen die andere spielen. Ich finde es gerade positiv, dass sich beide in die gleiche Richtung bewegen und dass von beiden Seiten eigentlich eine Entflechtung von Google in dem Online-Werbebereich angestrebt wird. Und ich glaube, dass wir das unterstützen sollten und dass es auch angesichts von der Macht von so einem Konzern, die sozusagen durch alle juristischen Instanzen gehen werden, auch sinnvoll ist, wenn das von beiden Seiten des Atlantik aus vorangetrieben wird, dann kommt das am Ende auch.
Eine kleine letzte Nachfrage. Sind ja da auch gerade bei der Netzpolitik-Konferenz, wo es viel um die Zivilgesellschaft auch geht. Welche Rolle können dann Bürgerinnen und Bürger, NGOs, also die Zivilgesellschaft in dieser Debatte spielen? Gibt es da eine ganz klare Forderung, die Sie haben oder Haltung?
Also wir wünschen uns von Rebalance Now jetzt, dass die Zivilgesellschaft und Bürgerinnen und Bürger sich mehr sozusagen mit Monopolmacht beschäftigen und sich auch mit diesen kartellrechtlichen Ansätzen und das unterstützen, weil ich glaube, dass der Druck aus der Zivilgesellschaft sozusagen wichtig ist, auch damit zum Beispiel die EU-Kommission jetzt in dem Verfahren tatsächlich am Ende sich auch traut, eine Entflechtung anzuordnen und auch gegenüber Google wichtig ist, weil Google wird natürlich erstmal versuchen, solche Urteile wieder anzufechten. Aber ich glaube, wenn sie irgendwann das Gefühl haben, ja, wir haben jetzt sowohl die Wettbewerbsbehörden gegen uns als auch viel gesellschaftlichen Gegenwind, dann ist die Chance höher, dass sie an irgendeinem Punkt sagen, okay, wir versuchen das jetzt gar nicht bis zum Ende durchzuklagen, sondern wir sehen ein, dass wir einen Teil abgeben müssen. Google wird dann immer noch eine erfolgreiche Firma sein. Das ist ja gar nicht so, dass das Geschäft von Google komplett auflöst, aber sie werden nicht mehr diese Monopolgewinne machen und zulasten von anderen.
Ulrich Müller von Rebalance Now sagt, Regulierung von Monopolisten ist gut, aber Entflechtung ist wirkungsvoller. Vielen Dank für das Gespräch. Jochen, dein Thema würde ich gern mit einer kleinen Umfrage hier unter uns starten. Und zwar, nutzt ihr KI für eure Jobs?
Also, ich benutze die nur, um Interviews zu transkribieren, weil tatsächlich selbst kostenlose Modelle so viel besser sind als Software, die hunderte Euro im Jahr kostet. Da komme ich eigentlich nicht mehr drum rum.
Okay, das klang tatsächlich jetzt erstmal nicht so viel ein großer Anreiz, die Programme zu benutzen, wie ist es bei dir, Jochen?
Ja, also ich nutze es auf jeden Fall gelegentlich, irgendwie auch zum Zusammenfassen von Texten für Überblick historischer Daten. Ich sage, gib mir mal die wichtigsten Überblicke, aber dann ist das meistens der Auftakt für eine Recherche und dann wird auch vieles nochmal nachgeprüft. Aber es gibt da schon gewisse Zeitersparnisse. auf jeden Fall. Ja.
Ich traue es mich jetzt kaum zu sagen, nachdem Hagen gesprochen hat, aber ich nutze tatsächlich ziemlich viele KI-Programme, die in Übersetzungssoftware sind oder auch in Rechtschreibprogrammen, einfach um E-Mails, die ich geschrieben habe, nochmal zu überprüfen. Ist da irgendein Flüchtigkeitsfehler drin? Vielleicht gibt es irgendeine Formulierung in einer Fremdsprache, die nicht so ganz sitzt. Und da gibt es mir schon nochmal Sicherheit, das über so ein Rechtschreibprogramm laufen zu lassen. Das so als ein Beispiel. Jochen, du hast dich mit zwei skandinavischen Studien beschäftigt, die ganz ähnliche Fragen gestellt haben. Wofür kann man KI denn einsetzen innerhalb des Jobs? Und beide Studien sind auf ein Ergebnis gestoßen, über das wir reden sollten. Denn offenbar gibt es einen Gender Gap. Frauen nutzen Chatbots anders und weniger als Männer. Was steht denn genau in diesen Studien?
Ja, also eine Studie kommt aus Dänemark und eine aus Norwegen. Und die Studie aus Dänemark hat versucht herauszufinden, wie verbreitet die Nutzung von KI bei relevanten Berufsgruppen ist. Also beispielsweise bei der Softwareentwicklung, bei Lehrkräften oder halt JournalistInnen. Und da gab es ein paar spannende Ergebnisse. Aber eins, das gar nicht direkt gesucht wurde, das ist herausgestochen. Frauen, die genau die gleichen Berufe ausüben wie Männer, gleiche Qualifikationen etc., die nutzen KI in wesentlich geringerem Ausmaß. Männer nutzen es zu 20% mehr. Also das ist ein riesiges Gender Gap. Und Emilie Westergaard hat an der Universität Kopenhagen an dieser Studie mitgeforscht und sie fand vor allem bedenklich, dass gerade in technischen Berufen die Nutzung so weit auseinanderging.
There is this general narrative that men are more tech interested, which could explain why they are more into these STEM occupations.
Emily Westergaard erklärt hier, dass es zwar dieses Narrativ gibt, dass Männer mehr an technischen Berufen interessiert sind, aber sie sehen das gleiche Ergebnis eben auch bei männlichen und weiblichen SoftwareentwicklerInnen. Und eine Softwareentwicklerin, das sagt sie, ist natürlich technisch und mathematisch interessiert. Sie hat sich diesen Beruf ausgesucht und trotzdem ist es um 20% unwahrscheinlicher, dass sie KI zur Unterstützung ihrer Arbeit nutzt.
Aber also ich stimme zu, das klingt erstmal so ein bisschen wie ein Widerspruch, aber ist es eigentlich ein Widerspruch? Ich habe mich so gefragt, nur weil ich mich jetzt vielleicht mit Technologien oder auch KI sehr gut auskenne, heißt das ja noch lange nicht, dass ich diese Technologie jetzt meinen Job machen lasse, weil ich sie gut kenne, vielleicht auch, weil ich sie gut kenne. Und jetzt reden wir ja hier über ein Gender-Thema und deswegen vermute ich irgendwie, dass das noch einen sozialen Hintergrund hat, dass es hier Unterschiede gibt in der Nutzung. Geben die Studien darauf Antworten?
Ja, sie haben nach diesem ersten Ergebnis tatsächlich nachgefragt, um rauszufinden, woher kommt das eigentlich. Und ein Wunsch, den Frauen öfter angaben, der war, dass wenn sie diese Technik in ihrem Beruf einsetzen, dann möchten sie auch ein richtiges Training dafür haben. Ja, also Need for Training stand da immer ganz groß. Und anders ist es so, dass Männer haben da eine andere Mentalität. Ja, sie machen erstmal und denken weniger über die Konsequenzen nach, was ist denn eigentlich passiert, wenn sie es einsetzen.
Also ich bin mir bewusst, dass wir so ein kleines bisschen in Klischees reden jetzt natürlich auch, aber es klingt schon überspitzt nach Move Fast und Break Things. Also so diese Einstellung, die gerade im Silicon Valley von vielen Männern auch vorgelebt wird.
Naja, also das stimmt auch so ein bisschen und sich Gedanken darüber zu machen und sich Fortbildung zu wünschen, das ist, glaube ich, in diesem Bereich total richtig und nicht halt einfach nur machen und gucken, was passiert. Aber die Realität sieht halt schon ganz anders aus, weil jeder kann es halt nutzen und ChatGPT, andere Chatbots, die werden beruflich eingesetzt und eben, das ist die Realität offenbar, zumindest in diesen zwei Ländern, von einem höheren Anteil von Männern.
Also wenn es jetzt so ist, dass KI-Software die Produktivität tatsächlich massiv steigert und ich dadurch auch schneller werde, dann kann ich mir natürlich vorstellen, wenn wir hier einen großen Unterschied haben in der Nutzung von Männern und Frauen, dass es hier zu neuen Ungerechtigkeiten kommt. Aber ist es denn wirklich so? Also macht KI denn produktiver?
Ja, das ist eine ganz wichtige Frage. Ich gehe da später nochmal drauf ein. Es gibt eine Menge Studien, die genau dazu forschen. Immerhin ist das das große Werbeversprechen. Emilie Westergaard von der Uni Kopenhagen, die macht sich noch ganz andere Sorgen wegen den Ergebnissen.
Right now it's kind of like the Wild West. Some people are using it for everything.
Sie sagt, dass es eben gerade ein wenig wie im Wilden Westen ist. Es gibt kaum Regeln. Einige nutzen es für alles und andere überhaupt nicht. Und dadurch entsteht halt eine Ungleichheit und auch die Gefahr, dass die Technik bei Aufgaben eingesetzt wird, bei denen es eben keine gute Idee ist.
Also das sagt jetzt diese Studie aus Dänemark und dann gibt es noch eine andere mit ähnlichen Ergebnissen aus Norwegen. Und diese beiden Länder, die zählen ja zu denen mit der höchsten Gleichstellung weltweit. Du hast mich vor der Sendung noch mit dem Global Gender Gap Report des Weltwirtschaftsforums gebrieft und der sieht Norwegen zum Beispiel auf Platz 2. Warum scheint es hier trotzdem so ein ähnliches Problem zu geben mit dieser Ungleichheit?
Ja, die Studie der Norwegian School of Economics, also der Handelshochschule, die hatte ein bisschen einen anderen Ansatz. Sie hat von vornherein die Frage nach einem möglichen Gender Gap gestellt, einfach aus der Erfahrung, dass bei technischen Sachen das oft aufgetreten ist. Auch vorher bei der Adoption von anderen Techniken ein Gender Gap gab. Der Digital Gender Divide, das war lange ein Thema, weil Männer sich früher mit dem Internet und der Digitalisierung beschäftigt haben. Und das hat dazu geführt, dass wir eben heute viele Tech-Unternehmen haben, die männlich dominiert sind. Also haben sie geschaut, wie ist es denn bei heutigen Studierenden, also bei denen, die in Zukunft dann und bald in den Beruf einsteigen, wer nutzt da KI? Und sie haben sich halt ihre Studierenden an der norwegischen Handelshochschule angeschaut. Das ist einer der Elite-Unis in Norwegen, wenn es um Wirtschaft geht. Also es sind ziemlich viele hochqualifizierte, hochkompetitive Menschen dabei, die möglichst schnell und möglichst weit aufsteigen wollen. Und trotzdem haben sie einen Gender Gap von 25% bei der Nutzung von KI gefunden, höher noch eigentlich als in Dänemark.
Beeindruckend.
Ja, und Siri Isaksson, Professorin an der Handelshochschule und Co-Autorin der Studie, die hebt noch eine andere Besonderheit der Ergebnisse hervor.
It's really, I think, interesting that the gender gap.
Ja, sie sagt, dass der Gender Gap vor allem bei den absoluten Top-Studentinnen auffällt. Also die Frauen mit den besten Noten nutzen KI um fast 50% weniger. Also das ist noch größer. Die, die sich ja im Mittelfeld bewegen, die setzen KI ähnlich häufig ein wie Männer. Und bei den Männern, da gibt es dieses interne Gap gar nicht.
Also ein Gender Gap an den Top-Positionen kommt mir bekannt vor. So ist es ja auch global bei Unternehmen, so ist es bei Management-Positionen etc. Aber womit hängt das jetzt hier zusammen? Warum denken gerade die Top-Frauen, der Einsatz von KI wäre nicht zielführend für sie?
Ja, die Frage haben sich die Forscherinnen auch gefragt, denn es verspricht ja eigentlich Produktivitätssteigerungen und das sind junge Frauen, die wollen möglichst weit hinaus. Ja, und es ist auch wichtig, dann herauszufinden, warum es so ist, weil man will ja dieses Gender Gap immer, also die Gender Gaps immer schließen. Und deswegen haben sie so ein Policy-Experiment durchgeführt und gesagt, würdet ihr es nutzen, wenn es explizit erlaubt wäre? Und dann sagen die Frauen, ja, dann würden wir es einsetzen, aber wenn es verboten ist, dann machen sie es nicht. Aber die Männer, die nutzen es weiterhin. Ja, also wie wir schon besprochen haben, ist so ein bisschen egal. Männer halten sich weniger an Regeln, wenn der Regelbruch dann eine höhere Produktivität oder einen Vorteil für sie verspricht. Und das deckt sich auch mit anderen Studienergebnissen, denn Frauen gerade in Top-Positionen die neigen dazu, dass sie keine Abkürzung nehmen wollen. Sie wollen alles alleine schaffen, zeigen. Sie brauchen eben keine Hilfe. Sie fragen auch weniger gerne nach Hilfe. Das wird Good-Girl-Phänomen genannt.
Merkwürdiges Wort oder für einen wissenschaftlichen Diskurs, weil er gleich wieder so ein Stereotyp schafft oder aussieht. So
leider klingt, absolut. Ja. Was aber auch noch spannend ist, dass sie in der Studie dann auch sie haben die Managerinnen gefragt, die zukünftig diese Studierenden einstellen würden. Und hier gibt es gerade bei den Top-Frauen einen Boost bei deren Einschätzung, wenn sie KI-Kenntnisse vorweisen können. Also Männer, egal ob Top oder Mittelfeld, da wird es nicht als Vorteil eingeschätzt, bei den Frauen schon. Ja, und das, wenn man es jetzt andersrum liest, dann hat die Studie ergeben, dass Top-Frauen mit KI-Kenntnissen wesentlich höhere Chancen haben werden, in Zukunft Top-Positionen zu besetzen, aber nur, wenn es klare Regeln gibt, ob man es nutzen darf oder nicht.
Aber da würde ich mal gerne dazwischen gehen. Also Jenny hatte ja vorhin schon diese Frage aufgeworfen, fördert die Nutzung von KI tatsächlich die Produktivität? Aus jetzt meiner eigenen Erfahrung gesprochen, ich benutze einen Chatbot und so weiter und die Hälfte der Zeit bin ich damit beschäftigt, die Fehler, die der macht, zu korrigieren und rauszufinden. Also ich habe immer das Gefühl, das macht mehr Arbeit und mich eben nicht produktiver. Wir wissen, es gibt jetzt Forschung, die Ergebnisse sind noch nicht alle da. Das ist noch ein bisschen ungenau. Das ist alles ein junges Feld. Aber wie sieht's denn gerade aus? Also was ist so die Tendenz, die sich abzeichnet?
Ja, also die Tendenz ist tatsächlich, dass die Studien, die es bisher dazu gibt, schon davon spricht, dass es eine Produktivitätssteigerung gibt. Ja, es gibt aber auch da so ein bisschen Unterschiede, auch dass halt Leute, die eher so im Mittelfeld sonst agieren, sich mehr steigern dadurch. Es gibt auch schon ein gewisser Druck, der ausgelöst wird oder ja, weil es halt, hey, du musst produktiver sein, ja, und dann alle denken, okay, wie mache ich das hier? Da steht halt jetzt so ein ChatGPT und wie mache ich das? Aber im Großen und Ganzen sagt Siri Isaksson auch dazu.
Across the board, they have found that this increases productivity. Now, of course, every time you do a study, you have to pick one task, one profession, etc. So you cannot say
also, wie gesagt, viele Studien haben das ergeben, dass die KI die Produktivität steigern kann. Aber sie betont auch nochmal, dass es vor allem etwas bringt, wenn du KI wirklich als Werkzeug einsetzt, also um deine Lehren oder Arbeitsergebnisse zu verbessern. Und wenn du einfach nur Arbeit wegschieben willst, dann gewinnst du weniger dadurch. Also der eigene Intellekt ist da wichtig. Was dann auch wieder für klare Regeln und für Training an Unis und in Unternehmen spricht, damit man das auch versteht und weiß, wie es geht. Nur gerade läuft die Entwicklung so monsterschnell schon wieder ab, dass die Unis kaum hinterherkommen.
Also es klingt so deprimierend. Wir sprechen ja hier bei Breitband häufig über Biases und Verzerrungen in Systemen und in Technologien. Also irgendwie weiß man ja schon, dass sich diese Stereotypen einschreiben in diese neuen Technologien. Und trotzdem erstaunt es mich gerade, wie massiv dass dieses Phänomen gerade untersucht wird und trotzdem laufen die Unis in genau diese falsche oder laufen in dieses Problem hinein. Bin ich nur überrascht oder seid ihr es auch?
Ich finde es eigentlich wenig überraschend, weil wir so ein bisschen das Problem haben, dass wir wenig Transferleistung machen bei Studien. Also man kennt das jetzt zum Beispiel, alles, was Jochen beschrieben hat, dass nur wenn es explizit erlaubt ist und so weiter, das ist ja was wir auch immer in Bewerbungsprozessen sehen, dass Frauen sich nur auf Stellen bewerben, wenn sie alle Qualifikationen, die in der Ausschreibung drin sind, wirklich erfüllen und Männer das eher als Guideline sehen. So, das kriege ich schon irgendwie hin, das passt schon, ich bewerbe mich eher und so eher die Chance kriegen. Und ich finde, solche Sachen müsste man eigentlich mitbedenken, dass das natürlich in anderen Feldern auch der Fall sein wird.
Ja, also ich wäre ehrlich gesagt überrascht, wenn es mal anders laufen würde. Also das ist ein bisschen zynisch traurig. Aber, und ich glaube, das schließe ich so ein bisschen an Hagen an, ich habe halt Hoffnung, weil es gibt halt heutzutage die Genderforschung und die schaut sehr schnell und genau auf solche Prozesse und Auswirkungen und damit die Gaps erkannt werden und dann im besten Fall geschlossen werden. Also ich glaube, es ist gut, dass wir ja diesen Forschungsstrang einfach haben.
Ja, aber genau, das ist so ein bisschen der Punkt gewesen. Man hat viel ja schon erkannt und das wäre so schön bei neuen Technologien eben gleich Maßnahmen, von denen man schon weiß, dass sie helfen könnten, man sie mitdenkt. Danke Jochen für diesen Einblick in eine Entwicklung, die danach aussieht, als gäbe es einen weiteren Gender Gap, nämlich nicht nur in der Entwicklung, sondern auch in der Nutzung von KI-Anwendungen. Und das war's schon mit dieser Breitbandfolge. Vielen Dank an euch beide, Hagen Taschüren und Jochen Dreyer. Und natürlich auch an Markus Richter, den Redakteur der Sendung, und heute auch an Jan Morgenstern für die Technik. Ich bin Jenny Gensmer und freue mich über Feedback und konstruktive Kritik über diese Folge. Die kann gehen an breitband@deutschlandfunkkultur.de. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Ciao.